SWR 2 Forum.
Heute zum Thema mehr als kranke Körper. Welches Menschenbild braucht die Medizin? Am Mikrofon Ludger Fittkau. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass Ärzte die Würde ihrer Patienten respektieren. Doch der Weltärztebund sah sich jetzt veranlasst, dies noch einmal ausdrücklich in das sogenannte Genfer Gelöbnis aufzunehmen. Dabei handelt es sich um einen modernisierten hippokratischen Eid, ein ethischer Leitfaden für Mediziner. Welchen Wert hat eine solche Selbstverpflichtung in einem Medizinbetrieb, in dem vor allem Statistiken und Fallpauschalen zählen? Hat eine am Dialog orientierte, sprechende Medizin angesichts eines vorwiegend naturwissenschaftlichen Blicks auf die Patienten überhaupt eine Chance? Und wie muss sich die Ausbildung von Medizinstudenten ändern, damit eine humane, am ganzen Menschen orientierte Heilkunst nicht nur eine Sache von Sonntagsgelöbnissen und Eidesformeln ist, sondern die Alltagspraxis bestimmt? Diese Fragen will ich diskutieren mit meinen Gästen. Professor Dr. Volker Röke, Arzt und Medizinhistoriker von der Universität Gießen. Er ist Autor des neuen Buches mit dem Titel »Vom Menschen in der Medizin für eine kulturwissenschaftlich kompetente Heilkunde«. Professor Dr. Martin Schnell hat den Lehrstuhl für Sozialphilosophie und Ethik an der Universität Witten-Herdecke inne und leitet dort gleichzeitig das Institut für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen. Herr Schnell, seit 70 Jahren gibt es dieses Genfer Gelöbnis. In der überarbeiteten Fassung wird es zum ersten Mal die Würde und die Autonomie des Patienten betont. Aus Ihrer Sicht, ist das eine sinnvolle Ergänzung?
Ja, zunächst selbstverständlich ist eine sinnvolle Ergänzung, Autonomie und Würde ausdrücklich zu betonen als wichtige zentrale Werte für Bürger, aber natürlich dann auch für Menschen, die in der Rolle des Patienten auftreten und für diejenigen, die ihnen gegenüber sich befinden, wie Ärzte und andere Heilberufler. Aber man muss ja eins nochmal hervorheben, dass der Nürnberger Prozess, also die Aufarbeitung der Nazizeit, der Prozess gegen die Ärzte gezeigt hat, dass ein klassischer hippokratischer Eid als solcher nicht weiterführt. Und man hat ja dann seitdem viele Kartes und Kodizes aufgelegt, sodass man heute sagen kann, auch schon vor dieser Genfer Initiative, dass Autonomie und Würde eigentlich zu gelten haben. Das ist in Deutschland sowieso der Fall und Würde ist ein Wort, das in anderen Verfassungsstaaten jetzt so nicht vorkommt, aber das ein ähnlicher Wert ist dort sehr zentral, sodass man sagen kann, dass dieses Gelöbnis, diese Erneuerung wichtig ist, aber sie holt eigentlich nur Dinge dann aufs Tapet, macht sie explizit, stellt sie begrifflich, terminologisch heraus, die eigentlich selbstverständlich sind und es auch schon sein sollten.
Herr Röke, dieses neue Genfer Gelöbnis, ist das aus Ihrer Sicht wirklich ein Schritt hin zu einer besseren, humaneren Medizin, die Sie ja in Ihrem neuen Buch mit dem Titel »Vom Menschen in der Medizin« vehement einfordern? Hilft das?
Also, ich würde sagen, dass da der Weltärztebund, also die Dachorganisation der internationalen Ärzteschaft, eigentlich etwas Überfälliges nachgeholt hat, so ähnlich wie Martin Schnell das eben auch kurz skizziert hat. Über Autonomie in der Medizin wird schon seit Jahrzehnten heftig debattiert und es ist eigentlich ein weitgehender Konsens, dass Autonomie ein ganz zentraler Wert ist, die Berücksichtigung der Selbstbestimmung von Patienten. Die Frage ist natürlich, ob in unserem Medizinsystem, ob die Autonomie des Patienten und ich würde vielleicht sogar noch weiter sagen, die Perspektive des Patienten und seine Bedürfnisse, ob die ausreichend Platz haben und auch im Alltag der Medizin ausreichend gewürdigt sind und thematisiert werden. Das eine sind solche Gelöbnisse, wie das Genfer Gelöbnis, die Selbstverpflichtung für alle Ärzte. Und das andere ist die Praxis, mit der wir es zu tun haben, am Krankenbett, in der Praxis, des niedergelassenen Arztes, aber auch im Unterricht, also im Studium und in der medizinischen Forschung. Und aus meiner Sicht ist die Subjektivität des Kranken, die Perspektive des Kranken, kommt auf all diesen Ebenen doch deutlich zu kurz heute.
Darüber werden wir gleich noch eingehend diskutieren. Bleiben wir aber noch einen Augenblick bei dem Begriff autonom, autonomer Patient. Mhm. Herr Schnell, was ist eigentlich ein autonomer Patient, von dem das Genfer Gelöbnis ja jetzt spricht?
Also es gibt ja seit einer Reihe von Jahren einen Begriff, der aus der Rechtsperspektive hier an diese Frage herangebracht wird. Das ist der uns allen bekannte Begriff der Augenhöhe. Das heißt also mit anderen Worten, es soll normativ, ethisch so sein, dass Arzt und Patient sich auf Augenhöhe bewegen. Das gilt einerseits also für die Aushandlung bestimmter Behandlungsmaßnahmen, wo der Wille des Patienten auf der einen Seite zustande kommen muss und gebildet werden muss und eine Zustimmung oder Ablehnung von Seiten des Patienten erforderlich, auf der anderen Seite dann eine indizierte Maßnahme vom Arzt vorgeschlagen werden soll. Und man stellt sich halt diesen autonomen Patienten derart vor, dass er also von sich aus in der Lage ist, also diese Informationen zu verarbeiten, die notwendig sind, um eine bestimmte Behandlung auf sich selber, seine eigene Situation zu beziehen, da eine Wertentscheidung zu treffen, sagen, ja, das möchte ich oder ich möchte es, denken Sie an Palliativmedizin und Lebensende, jetzt nicht mehr haben, auf der einen Seite. Und wir müssen hier eben auch sehen, dass in der entsprechenden Art und Weise ihm der Arzt von seinem Verständnis, von seinem kommunikativen Angebot so entgegenkommt, dass diese Möglichkeit der Selbstbestimmung oder Autonomie, heißt ja eigentlich sogar Selbstgesetzgebung genauer gesagt, vom Patienten ausgeführt und ausgeübt werden können.
Selbstgesetzgebung, das ist ja ein Problem, wenn die Ärzte die Fachleute sind. Also sie sind die Kompetenten und Selbstgesetzgebung als Patient ist ja auch ein Widerspruch zu ärztlichem Wissen und Heilkunst.
Ich glaube, dass dieser Begriff der Autonomie, der in der Medizinethik große Konjunktur hat seit längerer Zeit, dass der sicher auf einen wichtigen Punkt abzielt, aber eine totale Idealisierung ist von dem, was man als Arzt oder als Ärztin in der Realität erlebt und eben auch, was Patienten erleben. Viele Patienten sind gar nicht in der Lage, gerade zum Beispiel in der Endphase von einer schweren Krankheit, psychisch beeinträchtigte Menschen, Menschen mit schweren Schmerzzuständen oder auch Menschen unter starkem ökonomischen Druck, eine autonome, freie, selbstbestimmte Entscheidung zu treffen. Das ist aus meiner Sicht eine ziemliche Fiktion, dass es sowas geben könnte, je nach dem ökonomischen, politischen und so weiter Kontext der psychischen Befindlichkeit des Patienten kann eine Entscheidung sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Insofern ist dieser Autonomiebegriff sicher hilfreich als Orientierung. Der Wille des Patienten soll ganz maßgeblich sein bei der Entscheidungsfindung, aber auf der anderen Seite ist er auch eine Fiktion letztendlich.
Ich würde gerne noch hier ergänzen, dass wir vielleicht natürlich den Begriff der Autonomie, den alten griechischen Begriff, hier in der Medizin heute auch etwas kontextualisieren müssen. Augenhöhe hatte ich gerade erwähnt. Also wir verzeichnen ja nun seit 20 Jahren zahlreiche Initiativen, die gerade zur Stärkung der Position des Patienten und der Rolle des Patienten dient. Das sind Initiativen, die einerseits mit der medizinischen Ethik zu tun haben, aber, und das ist sehr wichtig, alleine das hilft natürlich überhaupt nicht. Sie brauchen da rechtliche Perspektiven, Verpflichtungen, die also hier vom Gesetzes wegen auf den Weg gebracht werden. Und da ist ganz klar einerseits vom Betreuungsrecht her die Patientenverfügungsgesetz 2009 zu erwähnen, dann das Patientenrechtegesetz, wo ganz bestimmte Dinge einfach festgeschrieben sind, um, und ich sage es noch einmal, die Position des Patienten in dem System Gesundheitswesen, Krankenhaus, auch ambulant, Sektor zu stärken, um so etwas wie eine Autonomie in diesem Falle also zu ermöglichen. Und wenn die Genfer Konvention also Autonomie und Würde als wichtig erachtet, dann heißt es, dies die Frage zu stellen, wie durch diese verrechtlichte Situation hindurch diese Autonomie aussehen kann, dass sie auf jeden Fall angestrebt wird. Und dass sie ein wichtiges normatives Instrument ist, das ist sehr wichtig. Man muss jetzt nach einem zweiten Schritt darauf genauer gucken, wie eigentlich Ärzte im Kontext der Gesundheitsversorgung und der besonderen Situation des Krankenhauses mit diesen Normen überhaupt umgehen. Das ist nochmal interessanterweise ein anderer Aspekt, der noch gesondert beleuchtet zu werden verdient.
Besondere Situation des Krankenhauses, Sie sprechen es an, das ist aber auch die Realität von Budgets, von ökonomischen Grenzen, von den Regeln eines Betriebs. Widerspricht das nicht diesen hehren Grundsätzen, Autonomie, Würde und so weiter?
Wir befinden uns bei der Patientenversorgung im Bereich von Einsatz von Ressourcen. Einsatz von Ressourcen kostet Geld und da stellt sich die Gerechtigkeitsfrage. Es darf nicht zu viel, es darf nicht zu wenig sein, es muss angemessen sein. Insofern ist es vollkommen klar, dass der institutionelle Aspekt, der mit der Versorgung von Patienten zu tun hat, auch eine Frage des Geldes ist. Ich betone ausdrücklich, auch eine Frage des Geldes ist. Aber ja, es hat natürlich auch, bringt besondere Probleme mit sich. Wenn Sie etwa an die Abrechnungen im Krankenhaus, wenn Sie daran denken, dass so etwas wie Kontaktzeit zwischen Pflegenden und Patienten und die Kontaktzeit, die Ärzte in diesem Fall zu Patienten aufbauen können oder durchführen, dass die also verkürzt wird. Das heißt also, die Situation innerhalb derer überhaupt diese Autonomie vom Patienten ausgeübt werden und durchgeführt werden kann, hat sich unter den Bedingungen ganz klar und deutlich also reduziert. Das Beklagen ist schon klar, aber es gibt auch Initiativen, ich denke etwa an Programme zur Patientenedukation, die dem versuchen entgegenzuwirken, ohne nun zu glauben, dass man diese Kostensituation dadurch einfach los wird.
Da wäre natürlich ein Kommentar dazu, warum muss der Patient in dieser Situation erzogen werden, wenn sozusagen das Gesundheitswesen oder der Krankenhausträger oder wer auch immer für die institutionellen Rahmenbedingungen zuständig ist, die Zeit immer weiter verknappt. Dann muss der Patient erzogen werden. Natürlich kann das kurzfristig zu einer vielleicht Verbesserung sozusagen der Informationsübermittlung oder sowas führen. Aber mir scheint die Konsequenz, die hier rausgezogen wird, problematisch zu sein. Und eigentlich müsste man überlegen, ob nicht die institutionellen Rahmenbedingungen verändert werden können. Zum Beispiel Abrechnungssysteme, Anreizsysteme und auch, ob innerhalb der Medizin bestimmte Leistungen anders bewertet werden können. Eben das Sprechen in der Medizin höher bewertet werden und dagegen instrumentell apparative Untersuchungen vielleicht doch ein bisschen geringer honoriert werden. Das ist ja eine Frage auch des Verhandelns zwischen verschiedenen Berufsgruppen oder Disziplinen innerhalb der Medizin.
Das ist ja eigentlich kein neues Thema. Also die Diskussion, dass zu viel Geld in die Geräte, in die Infrastruktur fließt und zu wenig dann auch sozusagen an das Sprechen am Krankenbett, das ist ja keine neue Diskussion. Warum bewegt sich da zu wenig?
Ja, aus meiner Sicht hängt das sehr stark zusammen mit impliziten Vorstellungen über das, was wichtig ist und relevant ist. Wichtig und relevant sind die harten Daten und Fakten aus dem Labor oder von bildgebenden Verfahren. Die brauchen wir, so meinen das viele Mediziner, aber nicht nur die Mediziner, viele Patienten auch und auch die Krankenhausträger oder die Kostenstellen, diejenigen, die Kosten übernehmen. Wir brauchen diese harten Fakten, um zu einer Diagnose zu kommen. Und wir brauchen diese Fakten, um zum Beispiel eine Therapieoption zu evaluieren, also zu überprüfen, ob sie funktioniert. Und natürlich sind diese harten Fakten von Bedeutung, aber eine Therapie funktioniert nicht, ohne dass der Patient versteht, worum es geht, mitmacht und überhaupt das Gefühl hat, dass seine Situation angemessen wahrgenommen wird. Und dazu brauchen wir Kommunikation. Ganz entscheidend. Und insofern scheint mir, dass diese technisch-naturwissenschaftlich orientierte Form von Gesundheitsversorgung letztendlich, also und eine Dominanz dieser Art von Wissen in der Medizin, das ist eine Schieflage. Wir brauchen dieses Wissen, das ist überhaupt keine Frage, aber es muss sehr viel stärker austariert werden mit anderen Formen von Wissen.
Bin ich sehr mit einverstanden, wenn ich es kurz sagen darf, würde aber bedeuten, dass wir eine andere Art von Krankenhaus brauchen. Weil das Krankenhaus ist ja heute eine Institution, die dafür bürgt, fachgerecht bestimmte Behandlungen durchzuführen, die evidenzbasiert sind, das heißt auch bestimmten wissenschaftlichen und technisch erwiesenen Maßnahmen mit den Dingen, Herr Rölke, die Sie gerade erwähnt haben, inkludiert durchgeführt werden. Und in dem Moment, wo das also gegeben ist, wird ein Patient entlassen. Das heißt, die Frage, wie der Patient mit sich selber sozusagen zurechtkommt, wie das mit der Alltagsnormalität ist, wie das mit der Frage von, bin ich überhaupt gesund und so weiter, wie passe ich mich in meinen Alltag wieder ein, komme ich da überhaupt zurecht, das sind alles Fragen, die unter den gegenwärtigen Bedingungen komplett ausgeblendet sind. Das ist keine Aufgabe des Krankenhauses, also das heißt so viel wie gesund werden und so weiter, das muss man ambulant zu Hause, in der Familie, mit dem Pflegedienst, wie auch immer. Das heißt aber, wenn wir diesen kommunikativen Aspekt erheblich stärken wollen, dann müssen wir aber die Grundstrukturen, die die Gesundheitsversorgung jetzt besonders im Krankenhaus annimmt, die müssen wir dann aber sehr stark und sehr intensiv ändern.
Ja, da würde ich Ihnen vollkommen zustimmen. Das ist genau eine Implikation von dem, was ich zum Beispiel in diesem Buch versuche zu sagen. Die Kommunikation kommt zu kurz, die Wahrnehmungen, die Subjektivität des Kranken kommen zu kurz, aber eben auch die kulturelle Seite, die sozusagen kontextabhängige Seite von Medizin selbst. Auch Ärzte, auch medizinische Forscher sind kulturelle Wesen. Das Wissen, was hier verwendet wird, ist sozusagen bedingtes Wissen. Das ist unter ganz bestimmten Umständen zustande gekommen. Es hat unter bestimmten Umständen eine bestimmte Plausibilität. Und oft ist es nach 15, 20 Jahren sehr viel weniger wert oder nichts mehr wert. Die Vorstellung, dass das objektiv ist, endgültig und so weiter und dass es deshalb gerechtfertigt ist, alles in der Medizin auf dieses Wissen hin auszurichten, die scheint mir unrealistisch zu sein und auch inadäquat für eine angemessene, humane Medizin. Und insofern tatsächlich, das Krankenhaus müsste längerfristig umorganisiert werden. Zunächst mal aber geht es um ein Umdenken sozusagen in den Köpfen. Aus meiner Sicht, das Bewusstsein dafür muss sich erstmal herausbilden.
Also ich bin von Hause aus ja, wie schon gesagt, kein Arzt. Ich habe aber mit der Ausbildung von Medizinstudenten zu tun. Ich bin dafür bestimmte Leistungsnachweise, den für Ethik und Palliativmedizin und andere Dinge sozusagen federführend verantwortlich und mache auch Unterricht und all diese Dinge, die dazugehören. Und diese Dinge, wenn ich die mit meinen Studenten diskutiere, dann sage ich immer, es ist aber auch bitteschön ein Generationenproblem. Das heißt, wir haben gegenwärtig Ärzte, Oberärzte in Krankenhäusern, die haben eine bestimmte Ausbildung genossen, die ist 20 oder 15 Jahre alt. Und diese ganzen neuen Perspektiven, dass man den kulturellen Aspekt von Medizin berücksichtigt, dass man Schmerztherapie hat, Palliativmedizin, dass man über Tod, über Endlichkeit wirklich explizit, also auch in Kursen spricht, dass man überhaupt Kommunikationstrainings hat, Psychologie und so weiter und so fort. Das sind ja Dinge, die sind erst die letzten 10 Jahre eingeführt worden. Also wenn ich darauf schaue, die letzten 10, 15 Jahre, die Anzahl der Leistungsnachweise, die ein Medizinstudent sozusagen vorlegen muss, um, wie das da so heißt, scheinfrei zu sein, um die Prüfung machen zu können, die sind in diesen Jahren enorm angestiegen mit all diesen kleinen Fächern, mit diesen Soft Skills und Kompetenzen, die wir als wichtig erachten. Und den Studenten sage ich immer, es ist unter anderem auch eure Aufgabe, diese Dinge dort in der Gesundheitsversorgung zu realisieren, die diejenigen, die euch jetzt ausbilden, momentan nicht einbringen können. Also das ist ein Verschiebeeffekt und ich denke, dass man da sozusagen eine Möglichkeit hat, auch anzusetzen in der Ausbildung, im Studium, um diese Dinge, die Sie ansprechen, nach vorne bringen zu können. Selbstverständlich reicht das nicht aus, um die ökonomischen Zwänge in privatisierten Krankenhauskonzernen damit schon auch in den Blick bekommen zu können.
Vielleicht noch mal kurz beim Genfer Gelöbnis eingehakt. Herr Röck, in Ihrem neuen Buch von Menschen in der Medizin sagen Sie auch, dass solche öffentlichen Proklamationen von Verhaltensstandards bei Festreden, so sagen Sie es ein bisschen polemisch, nicht ausreichen. Und Sie erwähnen neben dem Genfer Gelöbnis auch noch andere Dokumente, zum Beispiel die Deklaration von Helsinki, auch eine Deklaration, die nach dem Nationalsozialismus entstanden ist, um Menschenversuche, fremdnützige Forschung an Menschen zu verhindern. Da sagen Sie, das sind Proklamationen, aber in der Praxis wird das nicht realisiert.
Ja, zunächst mal kann man feststellen, mit dem Blick des Kulturwissenschaftlers oder Historikers auf solche Deklarationen, sei es das Genfer Gelöbnis oder die Deklaration von Helsinki, beides Dokumente, die vom Weltärztebund herausgegeben worden sind, dass diese Dokumente immer angepasst werden an jeweils aktuelle Zustände der Medizin, aber auch der Gesellschaft und des Verhältnisses von Ärzteschaft und Gesellschaft. Die Deklaration von Helsinki ist 1964 veröffentlicht worden. Sie heißt Deklaration von Helsinki, weil sie bei dem Treffen des Weltärztebundes in Helsinki eben verabschiedet worden ist. Tatsächlich wollte man so ein Dokument eigentlich schon direkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als der Weltärztebund gegründet worden ist, verabschieden, hat es aber nicht geschafft, weil so ähnlich wie heute im Sicherheitsrat der UNO oder sowas in internationalen Gremien, weil die entsprechenden Gremien im Weltärztebund sich nicht auf ein einheitliches Dokument einigen konnten. Es ging um die Frage, ob medizinische Forschung überhaupt noch sozusagen legitimierbar ist in der Öffentlichkeit, nachdem beim Nürnberger Ärzteprozess sich gezeigt hatte, dass hochrangige medizinische Forscher aus Deutschland, und das war damals die internationale führende Wissenschaftsnation, massiv in Unrechtstaten verwickelt waren. Also das waren nicht einzelne perverse, isolierte Spinner, die Unrechtstaten begangen hatten, sondern es waren hochrangige Repräsentanten der Ärzteschaft, von Forschungsinstitutionen und so weiter involviert. Von den 20 angeklagten Ärzten beim Nürnberger Ärzteprozess waren 12 Mitglieder der Berliner oder der Wiener oder Münchner medizinischen Fakultät. Also das war ein Problem für die internationale Ärzteschaft und man wollte versuchen, in einem Dokument ganz klar die Grenze zwischen unethischer Forschung und ethischer Forschung festzulegen. Das hat 15 Jahre gedauert, bis der Weltärztebund das hingekriegt hat, 1964. Man kann sehen, dass in vielen, vielen Beispielen Vorgaben der Deklaration von Helsinki nicht eingehalten worden sind. Und das ist ganz jenseits, also es ist nach 1945 und international gibt es unzählige Beispiele dafür, dass Forschung an vulnerablen Gruppen stattgefunden hat, zum Beispiel an Psychiatriepatienten, an Waisenhauskindern.
Vulnerabel heißt verletzliche.
Verletzlichen Gruppen, also die sich selbst schlecht artikulieren können oder schlecht wehren können, die in Abhängigkeitsverhältnissen sind. Das sind eben klassischerweise Kinder, insbesondere Waisenkinder, Psychiatriepatienten, Gefangene in Gefängnissen zum Beispiel oder noch krasser eben im Nationalsozialismus in Konzentrationslagern. Oder auch Menschen in Ländern der sogenannten Dritten Welt. in den letzten 15, 20 Jahren wird in großem Umfang Forschung, die sozusagen in den USA initiiert wird oder in Europa, in sogenannte Dritte Weltländer verlagert. Einerseits, weil es kostengünstiger ist und andererseits, weil dort ethische Standards zwar formal Gültigkeit haben. Die Deklaration von Helsinki hat praktisch weltweit Gültigkeit, aber man kann sie de facto ignorieren oder zum Teil ignorieren. Und das ist ein gravierendes Problem. Man muss wirklich die Frage stellen, was nützen uns diese Deklarationen, diese Regelwerke, wenn keiner genau schaut, ob sie eingehalten werden. Und der zweite Schritt wäre, bei Nichteinhaltung solcher Regeln muss es deutliche Sanktionen geben.
Also natürlich gibt es einen Tourismus. Also wenn Sie Bürgerrechtsverletzungen machen wollen, dann gehen Sie nach Guantanamo, mieten sich da so ein Lager und dann machen Sie da etwas. Und wenn einer sagt, was tun Sie, dann sagen, ja, hier gilt das nicht, weil das ist nicht in Amerika. Also diese Situation ist so, aber es ist auch ein bisschen eine Normalität bei Konventionen. Das dauert A lange, die werden zum Teil kompromisshaft abgeschlossen und sie hinken tendenziell der Realität hinterher. Deshalb müssen sie also immer wieder renoviert werden. Worum es dann in einem zweiten Schritt natürlich gehen muss, sie brauchen politische Unterstützung. Also diese Normen alleine helfen, gerade in einer solchen Situation, wo es um Geld, wo es um Macht und andere geht, alleine nicht. Aber man braucht sie auf gewisse Art und Weise. Ja, es ist so, dass Patienten im Krankenhaus als konkrete vulnerable Personen durchaus wenig Schutz haben. Das hat damit zu tun, wir haben es gerade schon gesagt, das Krankenhaus ist eine Institution, die gewährleistet, dass bestimmte technische, naturwissenschaftlich basierte Dinge durchgeführt werden an Organen, an gebrochenen Knochen und so weiter. Es interessiert sich weniger für den Menschen, der sozusagen daran hängt. Deshalb kann ich nur sagen, ganz klar, die Medizin hat Herausforderungen für die Zukunft vor sich, die Digitalisierung gehört dazu und so weiter, aber eben auch zum Beispiel das Problem der Hochaltrigkeit. Menschen werden älter, aber ältere Menschen, die chronisch krank werden, gehen ins Krankenhaus. Und das ist eine ganz konkrete Situation, wo es auch darum geht und gehen muss, dass hier also die allgemeine Situation dieses Menschen, dass das mit im Krankenhaus aufgefangen wird.
Herr Rücke, Sie haben in Ihrem Buch auch noch einen Punkt angesprochen, der auch im Zusammenhang mit dem Genfer Gelöbnis eine Rolle spielt. Es gibt nämlich eine Kritik an diesem neuen Genfer Gelöbnis, die besagt, der Begriff Wohlbefinden als Ziel der Krankenbehandlung, der folgt der umstrittenen Definition der Weltgesundheitsorganisation, dass Ärzte eben auch nicht nur für Krankenbehandlung zuständig sind oder für Schmerzbekämpfung, sondern fürs Wohlbefinden im Allgemeinen. Also dass das zu allgemein formuliert ist. Sie haben sich ja auch mit dem Schmerz beschäftigt in Ihrem Buch. Passt dieses neue Genfer Gelöbnis zu dem, wie Sie den Schmerz betrachten wollen oder eher nicht?
Zunächst mal denke ich, also das sind zwei Themen, die sehr stark ineinander greifen. Ich glaube, dass dieser Begriff des Wohlbefindens vermutlich zustande gekommen ist, wenn man es von der Genese der Diskussion und sowas sieht oder historisch weniger in Orientierung an dieser Definition. Gesundheit ist der Zustand des psychischen, sozialen und physischen Wohlbefindens, sondern dass es ein Versuch war, die Subjektivität des Kranken in dieses Genfer Gelöbnis mit hineinzubringen. Und das halte ich für einen sehr wichtigen Versuch. Aber das Wohlbefinden ist ein sehr weicher Begriff und als Ziel von Medizin vielleicht eben äußerst utopisch. Das ist ja die Kritik auch an dieser alten Definition von Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation. Und insofern ist es die Frage, ob das dabei bleiben sollte oder ob man nicht sozusagen die nächste Revision schon wieder ansteuern sollte und überlegen könnte, wie kann man anders die Subjektivität des Kranken explizit in dieses Genfer Gelöbnis reinbringen, vielleicht mit einem anderen Begriff. Zum Schmerz, und ich komme gleich nochmal auf die Verbindung, der Schmerz ist, das zeigen eigentlich sehr, sehr viele Untersuchungen, die den Schmerz nicht nur über sozusagen Störungen der Nervenleitungsbahnen und Rezeptoren untersuchen wollen. Der Schmerz ist ein Phänomen, was naturwissenschaftlich nicht zu greifen ist. Natürlich gibt es eine naturwissenschaftliche, eine biologische oder körperliche Grundlage für Schmerzprozesse. Aber es gibt unendlich viele Beispiele, auch die klassischen Beispiele sind zum Beispiel Henry Beecher, ein äußerst renommierter Anästhesist aus Harvard, der im Zweiten Weltkrieg festgestellt hat, dass die Wunden, die Soldaten an der Front bekommen haben, von den Soldaten sehr viel weniger Schmerzmittel erfordern, als genau die gleichen Wunden, wenn sie in Boston bei Schießereien oder Explosionen oder sowas zustande gekommen sind. Also in einem zivilen Kontext, sozusagen, werden sehr viel mehr Schmerzmittel gebraucht, um solche enorm ausgedehnten Wunden aushalten zu können, als in einem militärischen Kriegskontext, wo man sich für das Vaterland einsetzt und so weiter. Also man sieht hier, dass die ganz spezifische Konstellation, eine biopsychosoziale Situation, wenn man das so sagen möchte, eine enorme Auswirkung darauf hat, wie der Schmerz wahrgenommen wird und auch was man braucht, pharmakologisch sozusagen oder biologisch, um es nochmal etwas allgemeiner zu formulieren, um mit diesem Schmerz irgendwie klarzukommen. Und es gibt eben unendlich viele Beispiele aus unterschiedlichen Disziplinen, die zeigen, wie wichtig die biografische Situation des Betroffenen ist, die psychosoziale Einbettung und eben auch der kulturelle Kontext, aus dem jemand heraus Schmerz erlebt. Das ist die eine Seite. Das andere ist auch, dass Schmerz total zu beseitigen, was ja auch eine Fiktion oder manchmal ein Ziel von Medizin ist, genauso wie Leid tendenziell beseitigen zu wollen, langfristig, scheint mir auch eine unrealistische Utopie zu sein. Wenn man also das akzeptiert, dass Schmerz in gewisser Weise zum Leben dazugehört, nicht alle Schmerzzustände müssen natürlich ausgehalten werden, ganz und gar nicht, aber dass der nicht einfach zu beseitigen ist und dass er andererseits eben nicht auf das Biologische zu reduzieren ist, dann ist die Frage, wie kann man damit angemessen umgehen? Und hier würde ich sagen, wiederum, dass sozusagen ein rein naturwissenschaftlicher Zugriff von Seiten der Medizin auf Schmerzen eben völlig unzureichend ist, sondern es ist ganz wichtig, mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen. Was erlebt er da? Wie kann er den Schmerz irgendwie kontrollieren? Was für einen Sinn gibt er dem Schmerz möglicherweise? Oder macht es überhaupt keinen Sinn? Ist es nur destruktiv? Das sind die wichtigen Fragen, glaube ich, die hier eigentlich anstehen würden. Aber das sozusagen dann ein Wohlbefinden bei einem Schmerzpatienten am Schluss herzustellen, ist, glaube ich, auch eine unrealistische Idee, zumindest wenn es um chronische Schmerzzustände geht.
Herr Rülke, ich würde gerne noch mal einfach nachfragen von meiner Seite aus. Sie sagten also, ein rein naturwissenschaftliches Herangehen oder technisch-naturwissenschaftliches an das Phänomen des Schmerzes sei problematisch. Würde ich, so wie Sie das geschildert haben, sofort unterstützen. Aber können Sie mir mal erzählen oder verdeutlichen, wie das überhaupt gehen sollte und wer das macht? Es ist doch so, dass der Schmerz in einem hohen Maße natürlich, wie Sie auch sagen, von der Selbstinterpretation desjenigen, der Schmerz hat und behauptet, Schmerz haben, irgendwie abhängig ist, logischerweise. Und es ist doch üblich, dass das irgendwie mit einbezogen wird. Und wenn es nur eine allgemeine visuelle Analogskala ist, links ist das Gesicht, das weint, rechts ist das Gesicht, das lacht. Und jetzt sagen Sie mal, wo zwischen rechts und links befinden Sie sich heute? Das ist sozusagen die Mindestmöglichkeit, das einzubeziehen in Standardisierung. Aber das ist doch in jedem Falle da. Was natürlich nicht bedeutet, dass das, was Sie auch ansprechen, der kulturelle Aspekt, der da noch erheblich viel mehr hintersteckt, dass der damit im ausreichenden Maß überhaupt berücksichtigt worden ist.
Also ich glaube, bei dieser Art von Skalen, die Sie jetzt ansprechen, da geht es ja um den aus meiner Sicht ebenfalls zumindest problematischen Versuch, Schmerzintensität zu quantifizieren. Also dann wird eben ein Schmerzpatient gefragt, ja, wo würden Sie auf einer Skala mit 5 Unterteilungen oder 10 oder was zwischen diesem lachenden und diesem weinenden Gesicht Ihren eigenen Zustand heute einordnen? Und das wird dann morgen und übermorgen auch gemacht und dann versucht man daran abzulesen, ob eine Schmerztherapie zum Beispiel anspricht, erfolgreich ist. Und vielleicht ist es auch zur Überprüfung, Überwachung einer Schmerztherapie ganz hilfreiches Mittel. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr interessante Placebo-Studien, die zeigen, wenn man Patienten mitteilt, dass sie ein hochpotentes Schmerzmittel bekommen, zum Beispiel ein Morphin, dass dann in den nächsten Abfragen auf solchen Schmerzskalen die Schmerzempfindung zurückgeht. Tatsächlich kriegen die vielleicht auch ein Morphin. Das Morphin wird, wenn es infundiert wird, abgesetzt, aber das wird nicht mitgeteilt. Und die Patienten sind vollkommen zufrieden mit ihrem Zustand, obwohl sie eigentlich gar keine Morphine mehr bekommen. Diese Art von Versuchsanordnung ist vielfältig variiert worden und zeigt eben, dass die Schmerzwahrnehmung auch auf solchen Skalen nicht korreliert wirklich einerseits mit dem Ausmaß sozusagen von der Wunde oder einer Gewebsläsion und andererseits nicht korreliert mit der Gabe von Schmerzmitteln. Und solche Befunde, finde ich, muss man einfach ernst nehmen. Insofern finde ich, solche Skalen können eine Krücke sein, aber
das
ist
eine
sehr,
Krücke,
ist eine sehr unbefriedigende Krücke eigentlich.
Also Sie haben ja Kinder, wenn ich kurz ergänzen darf. Da hilft das sehr bei kleinen Kindern, die das sozusagen zeigen können. Aber Sie müssen die Kinder natürlich auch darüber hinaus weiter beobachten mit einem geschulten Auge. Das gilt bei alten Patienten genauso, mit denen Sie kein Gespräch führen können in der Situation. Da ist das in der Tat eine Krücke, aber die reicht natürlich alleine nicht aus.
Herr Röke, die Schmerzbehandlung ist für Sie ja auch nur ein Beispiel dafür in Ihrem Buch, dass Sie sagen, die individuellen Krankengeschichten werden seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert weitgehend aus der Medizin, vor allen Dingen aus der medizinischen Forschung verdrängt. Und das wollen Sie jetzt ändern, ganz grundlegend ändern und sogar die Medizin zu einer Kulturwissenschaft machen. Wie soll das konkret aussehen? Ja. Was ist das?
Also ich möchte realistischerweise nicht die Medizin zu einer Kulturwissenschaft machen. Ich habe zwar ein Kapitel in dem Buch, in dem ich sage, de facto ist die Medizin eine kulturwissenschaftlich desinteressierte Kulturwissenschaft, weil sie es mit dem Kulturwesen Mensch zu tun hat und weil alle Methoden und Wissensbestände selbst kulturell abhängig sind. Das ist natürlich eine Provokation oder eine Irritation, aber ich würde nicht sozusagen realistischerweise nicht sagen, dass die Medizin einfach eine Kulturwissenschaft werden soll. Aber das Ziel muss, glaube ich, schon sein, auch das ist vielleicht eine Utopie oder ein Idealzustand, dass kulturwissenschaftliche Wissen massiv mehr Gewicht bekommt neben dem naturwissenschaftlichen und auch statistischen Wissen in der Medizin. Und das heißt eben individuelle Krankengeschichten, die Wahrnehmung des Patienten, aber auch sozusagen des sozialen Umfeldes. Also gerade wenn man an alte Menschen, die vielleicht dement sind oder in einem Endzustand einer schweren Krankheit sind, dann muss man auch das Umfeld der Betroffenen massiv mit einbeziehen in Therapieplanungen und so weiter und so fort, Bewertungen von Entscheidungen. Das ist das eine. Also Kultur ist aber nicht nur auf Seite des Patienten und erst recht nicht nur bei exotischen Patienten, Migranten, Flüchtlingen und so weiter. Kultur ist auch auf der Seite der Ärzte und der biomedizinischen Wissenschaftler vorhanden. Und das scheint mir ein ganz, ganz wichtiger und völlig vernachlässigter Punkt zu sein. Also selbst wenn wir heute ein bisschen mehr Aufgeschlossenheit haben, zum Beispiel in der medizinischen Ausbildung, in den medizinischen Fakultäten, in Bezug auf die Subjektivität von Kranken, auf die Bedeutung von Kommunikation, wie Herr Schnell das gesagt hat. Es gibt ein bisschen mehr Lehrangebote dazu. Aber die kulturelle Seite bei der Ärzteschaft und bei den Forschern in den Blick zu nehmen, und das heißt eben die Relativität von Wissensbeständen, die Weichheit und Vorläufigkeit und die begrenzte Reichweite von der Aussagekraft von Wissensbeständen und davon abhängig sozusagen diagnostischen Prozeduren, therapeutischen Verfahren und so weiter und so fort. Das sich klar zu machen, das fände ich ganz enorm wichtig. Und das ist mein Wunsch, darauf hinzuarbeiten. Und dazu soll dieses Buch eben einen Beitrag leisten.
Einverstanden, Schnell?
Ja, einverstanden in jedem Falle. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte gerade schon mal am Anfang gesagt, dass wir auch ein bisschen kontextualisieren müssen in der Hinsicht, dass man den Herausforderungen, denen die Medizin, die Ausbildung und die der anderen Heilberufe einfach gegenüberstehen für die nächsten 30 Jahre, dass man da auch mal eingehen müsse. Und da gehört das Problem der Beachtung von Kultur ganz elementar dazu. Also wir haben das Migrationsproblem, das wird uns noch weiter verfolgen. Das ist jetzt nicht irgendwie abgeebbt und wird jetzt auch nicht von der neuen großen Koalition erledigt werden können, sondern diese Migration, diese Bewegung in der Welt wird weitergehen und wird dann ganz elementar auch im Krankenhaus ankommen. Ich habe eine Doktorandin, die hat eine Untersuchung durchgeführt. Da hat sie sich beschäftigt mit Probanden und die mussten dann ankreuzen, ob sie Männer oder Frauen sind. Leider ist diese Studie nicht durchs Review bei der Publikation gekommen, weil der Reviewer darauf hingewiesen hat, dass es mehr als zwei Geschlechter geht. Ja, also in der Tat ist es so, die kulturelle Perspektive muss in der Medizin eine viel größere Rolle spielen. Sie haben gesagt, einverstanden, ich würde mal gerne so drei Perspektiven erwähnen, in denen das sozusagen in Entfaltung gebracht wird. Und das eine ist das allgemein hermeneutische Problem. Wir haben viele Untersuchungen gemacht und haben Ärzte gefragt, was wissen Sie eigentlich über Ihre Patienten? Jetzt geht es nicht um die Laborwerte, sondern was wissen Sie über den Patienten? Und wir alle kennen dieses Beispiel, der Bluthochdruckpatient nimmt seine Tabletten und nimmt sie und nimmt sie. Und der Arzt wundert sich, warum geht der Blutdruck nicht runter? Dann fragt er ihn, sagen Sie mal, nehmen Sie die Tabletten nicht? Ja, natürlich nehme ich die immer, Herr Doktor, jederzeit. Tja, und was hat sich herausgestellt? Der Patient hat den Wetterbericht geschaut und immer wenn ein meteorologisches Hochdruckgebiet angekündigt würde, hat er diese Tabletten genommen, manchmal auch zwei oder drei. Und wenn es 10 Grad Nieselregen war, dann hat er sie nicht genommen. So, und diesen Interpretationshorizont, auf den die ärztliche Information fällt, über die weiß der Arzt erheblich und viel zu wenig. Über die Normalität, über die Art und Weise, wie bestimmte Informationen aufgenommen werden. Mein Vater war auch chronisch krank und ich bin dann immer hinter zum Arzt mitgegangen, zu seinem Neurologen, um dann so Übersetzerdienste leisten zu können. Also das ist der erste Aspekt in der Arzt-Patienten-Kommunikation, das hermeneutische Problem, die Selbstinterpretationshorizont des Patienten, dass ein Arzt da in irgendeiner Weise in der Lage und darauf hingebracht und trainiert werden muss, anzuknüpfen. Und dann das Zweite natürlich, Migration noch einmal, die kultursensitive Medizin. Jetzt geht es um die Behandlung von fremden Patienten, fremder Kulturen. Und das dritte Problem der Kultur, das würde ich das Übersetzungsproblem nennen, das taucht im Alltag immer wieder auf. Der ukrainische Arzt behandelt den syrischen Flüchtling in einem deutschen Krankenhaus. Da geht es um Übersetzung, aber jetzt nicht nur so, dass Worte übersetzt werden, sondern sind all diese genannten Perspektiven notwendig zu beachten, weil sonst im elementarsten Sinne auch die Mitwirkung, Verhalten des Patienten und all die Dinge, die damit zusammenhängen, in keinster Weise realisiert werden können.
Ja, ich würde dem prinzipiell zustimmen, was Sie sagen, aber ich würde, glaube ich, auch ein bisschen davor warnen, von dem muslimischen, dem türkischen Patienten zu sprechen oder auch dem ukrainischen Arzt, der den syrischen Patienten behandelt. Also das sind mir zu statische und homogene Vorstellungen davon, was Kultur ist. Und die Leute, die aus der Türkei kommen, die haben halt türkische Kultur. Ich glaube, das ist ein weites Spektrum von Menschen, die aus der Türkei zu uns kommen oder eben aus Syrien. Zum Teil hochgebildete Menschen, zum Teil sehr einfache Menschen. Bei uns gibt es auch hochgebildete und sehr, sehr einfache Menschen. Das ist eine völlig heterogene Zusammensetzung, sowohl unserer aus Deutschland ursprünglich kommenden Bevölkerung als auch derjenigen gibt, die nach Deutschland kommen. Und ich finde es schwierig, glaube ich, den Menschen aus der Türkei eine türkische Kultur per se zuzuschreiben, allen gleichermaßen oder eine islamische Kultur und sowas. Das suggeriert ja auch, diese Leute haben Kultur. Bei uns ist aber Kultur eigentlich weniger ein Problem. Es gibt bei uns vielleicht ein hermeneutisches, also ein Verständnisproblem, aber keine Kultur. Und es lenkt auch den Blick aus meiner Sicht insgesamt ein bisschen zu sehr auf die Patientenseite. Also was mir schon ein wichtiges Anliegen ist, zu betonen, dass Kultur auch auf Seite der Ärzte und der Forscher, der biomedizinischen Wissenschaftler da ist. Es gibt keine kulturfreie Betrachtung von Natur und eben auch nicht der Natur des menschlichen Körpers oder von Krankheitsprozessen im menschlichen Körper. Und das scheint mir ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein. Sonst ist dieses Reden über Kultur bestätigt und verstärkt, glaube ich, eine Differenz, die implizit auch sowas wie eine Wissensmachthierarchie zwischen Arzt und Patient voraussetzt. Alle Menschen sind, und das ist eine Grundthese meines Buchs, alle Menschen sind kulturelle Wesen in dem Sinne, dass sie gar nicht anders können, als die Welt zu deuten, die Natur zu deuten. Sie müssen sozusagen in ihrem Umgang mit Welt deuten und zu produzieren laufend neue Deutungen. Und das hat Konsequenzen, massive Konsequenzen für die Medizin, weil Patienten kulturelle Wesen in diesem Sinne sind. Sie deuten ihren Zustand, aber auch Ärzte und medizinische Forscher. Also ich würde deshalb gerne den Kulturbegriff nicht zu sehr auf die Fremden, auf die Migranten, die Türken und so weiter beschränken wollen. Ich würde auch, glaube ich, betonen wollen, dass Kultur im Fluss ist und eher ein Reservoir, ein Fundus an Deutungsmöglichkeiten für eine bestimmte Gruppe, aber völlig flüssig. Also das ist nicht statisch. Und es ist auch kulturell, es bedeutet nicht, dass eine soziale Gruppe intern, dass alle die gleichen Vorstellungen haben und dass sie sozusagen determiniert sind durch ihre Kultur.
Ich unterschreibe das voll und ganz. Sie weisen auf ein Problem hin, mit dem ich tagtäglich zu tun habe. Ich bin Philosoph, mache philosophische Dinge, aber publiziere auch in Journals, auch auf Englisch. So, und das sind zwei verschiedene Welten. Es sind definitiv zwei völlig verschiedene Welten. Wenn Sie etwas über kultursensitive Medizin oder auch kultursensitive Pflege zum Beispiel unterbringen wollen, dann müssen Sie das auf den Patienten beziehen oder aber ebenfalls aus den ausländischen Arzt. Wenn Sie aber darauf hinweisen, dass natürlich die Medizin auch eine Kultur ist, eine Kulturtechnik, die bestimmte Interpretationen hat und die sagt, die Natur ist objektiv und so weiter, dass das auch eine kulturelle Interpretation ist, kann man schon bei Nietzsche nachlesen, dann ist das etwas, was Sie in der Medizin nicht publizieren können. Dann müssen Sie sozusagen das andere Standbein, was ich habe, müssen Sie nutzen und das in der Philosophie machen. Also es wäre höchst erfreulich, sinnvoll, diese Dinge stärker zusammenzuführen und in einem zweiten Schritt natürlich auch, und da können Sie mir glauben, was ich dafür Werbung mache, auch Mediziner, Menschen, die einen Doktor-Med-Titel machen, später Patienten zu behandeln, in diesen kulturellen Fragen auch die Möglichkeit zu ergeben, eine Promotion zu machen, zu publizieren, und zwar so, dass das gemäß der Standesregeln in der Medizin auch anerkannt wird. Das ist es momentan leider nicht.
Ja, ich kenne das Problem natürlich auch. Auch ich arbeite in der medizinischen Fakultät. Es gehört sozusagen erstmal zu dem Befund, den man ja erheben kann als Kulturwissenschaftler oder sie eben auch als Philosoph, dass in medizinischen, vor allem in den stark naturwissenschaftlich orientierten medizinischen Fächern, dass man darüber gar nicht sprechen kann, dass Medizin, medizinische Wissenschaften, Biowissenschaften, dass die auch kulturell durchtränkt sind. Das geht nicht. Das ist inkompatibel mit dem Selbstverständnis. Ich selbst kann als Medizinhistoriker, der ich sozusagen im engeren Sinne bin, zunächst mal über die Geschichte, also indem ich manchmal Artikel über die Geschichte von bestimmten Dingen in medizinischen Journals unterbringe, zeigen, wie Selbstverständnisse, auch Vorstellungen über Krankheiten, über Krankheitsprozesse, über den menschlichen Körper, wie die sich verändern. Also dass die doch nicht in der Natur des Körpers selbst gegeben sind, sondern dass sich diese Dinge verändern und dass auch Dinge, die Aussagen von hochkarätigen Wissenschaftlern, Nobelpreisträgern, die vor 30 Jahren sozusagen als endgültige harte Fakten gegolten haben, dass die heute keine harten Fakten mehr sind, sondern dass die aufgeweicht sind oder sozusagen zur Seite gelegt worden sind. Also über die Geschichte, das ist eine Möglichkeit, diese Kulturbedingtheit von Wissensbeständen und damit verbundenen Praktiken deutlich zu machen. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, es ist extrem schwierig und widerspricht wirklich dem Selbstverständnis. Aber das ist gerade Teil des Problems und das muss man adressieren, finde ich, und aussprechen können. Und das ist sozusagen die Message eben auch des Buchs.
Jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich habe aber trotzdem noch die Frage, mir geht das durch den Kopf, wenn Mediziner wirklich kultureller denken müssen, auch kulturell in einem weiten Sinne, ist das nicht eine enorme Ausweitung der Ausbildung von Medizinstudenten? Können die das überhaupt in ihrer Ausbildung neben dem sozusagen naturwissenschaftlichen Wissen alles schaffen? Oder wie müsste sich das Medizinstudium dann ändern?
Meine Idee wäre, es geht weniger um feste kulturwissenschaftliche Wissensbestände, Faktenwissen, was vermittelt werden muss, sondern es geht eher um ein Verständnis der Kulturbedingtheit für Medizin. Und zwar eben auf der Seite des Patienten, auf der Seite des praktizierenden, klinisch praktizierenden Arztes und auf der Seite der Wissenschaften. Und das muss man, das geht gar nicht anders, muss man exemplarisch unterrichten an Beispielen, um sozusagen das sichtbar zu machen, diese Seite von Wissensbeständen, von Praktiken, Handlungsweisen, Normen und eben auch Medizinethik zum Beispiel. Das kann nur exemplarisch unterrichtet werden. Und aus meiner Sicht, das muss jetzt nicht enorm viel Riesenzeitumfang sein, es muss aber über das ganze Medizinstudium idealerweise verteilt sein, vielleicht auch in Kombination in gemeinsamen Veranstaltungen idealerweise mit Klinikern oder Laborwissenschaftlern. Und aus meiner Sicht, und das teile ich, glaube ich, auch mit etwas kritischeren, zum Beispiel Laborwissenschaftlern bei uns in der Fakultät oder in anderen Fakultäten, gibt es zu viel Faktenwissen, was im Medizinstudium eingetrichtert wird, den Medizinstudierenden, und was sie dann bei Prüfungen reproduzieren müssen. Sie brauchen nicht all dieses Faktenwissen. Das kann man reduzieren. Und das ist eine Aufgabe für eine anspruchsvolle Curriculumsentwicklung, sich genau zu überlegen, wie wollen wir das neu austarieren? Wie wollen wir sozusagen diese kulturelle Seite von Medizin in den Lehrplan, in die Ausbildung und auch in die Weiterbildung von Ärzten reinkriegen?
Meine Universität, die Universität Wittenherdecke, hat ja vor 35 Jahren den Versuch unternommen, Ärzteausbildung einmal anders zu machen. Also von Ende der 70er Jahre ausgehend anders gemacht und die Tradition der sprechenden Medizin, so nennt das Viktor von Weizsäcker ja, in den Mittelpunkt zu rücken. Das Schöne an der Sache ist, dass mittlerweile die Approbationsordnung, die also verbindlich festlegt, welche Inhalte überhaupt in einem Medizinstudium abgeprüft oder vorhanden sein müssen, dass die das mittlerweile auch übernommen haben und da ist so die Vorreiterrolle dahin. Aber das macht nichts. Wichtig ist, dass das also verbreitet ist. Und der zweite wichtige Gesichtspunkt ist, dass man vor 15, 20 20 Jahren sehr stark auf Modellstudiengänge Wert gelegt hat. In der Medizin, meiner Universität, aber mittlerweile auch bei vielen anderen, die viele Dinge von denen, die Herr Röke sagte, auch durchgeführt hat. Dass man also Unterricht macht mit 2, 3 Dozenten. Ich unterrichte immer mit einem Arzt zusammen. Ich bin selber keiner und will sozusagen die medizinische Seite neben der ethischen und auch der kulturellen, die eine Rolle spielt, zur Geltung bringen zu lassen. Sodass man dann also an exemplarischen Fällen, Patientengeschichten oder anderen Laborbefunden, Werten und so weiter und so fort. Also diesen Gesichtspunkt des Ethischen, des Normativen, des Medizinischen, des Biowissenschaftlichen und auch des Kulturellen, dass man den also dann dort zur Geltung bringt. Anders geht das nicht, wenn das sich nicht durchdringt, weil sonst ist Ethik immer nur, wenn der Ethikprofessor da ist, Kultur, wenn der Kulturfritze da ist und Biomedizin, wenn der Biowissenschaftler da ist. Aber diese Durchdringung, das ist ein Problem.
Sie hörten das SWR2-Forum mit dem Titel »Mehr als kranke Körper – Welches Menschenbild braucht die Medizin?« Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Volker Röke, Arzt und Medizinhistoriker von der Universität Gießen und Professor Martin Schnell, Sozialphilosoph an der Universität Witten-Herdecke. Die Gesprächsleitung hatte Ludger Fittkau.